Ja, guten Morgen. Es ist eine Freude, wieder für meine Frau und mich hier zu sein. Jedes Jahr freuen wir uns. Es ist immer einer der Highlights unseres Jahres, hier zu den Bibeltagen zu kommen. Und so bedanke ich mich auch für die Einladung von Bruder Nestvogel, dass wir auch dieses Jahr wieder kommen durften und diesmal ein neutestamentliches Buch in Angriff nehmen dürfen. Es ist ein sehr herausforderndes Buch, wie wir in den nächsten beiden Tagen jetzt erfahren werden. Bruder Nestvogel hat diese Tage überschrieben mit den Worten Täter des Wortes, Herausforderung, Jakobusbrief. Ich denke, Täter des Wortes, das ist wahrscheinlich so der eine Vers, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes sein, der allen von uns bekannt ist, egal ob wir schon mal Vorträge, Predigten zu diesem Buch gehört haben oder nicht. Diesen ersten Vortrag habe ich dem Titel gegeben, die Herausforderung des ungeteilten Lebens. Und wir wollen den Vortrag heute Morgen in zwei Teile teilen, dass wir zuerst einmal uns anschauen, wer ist dieser Jakobus, der uns hier in diesen Tagen herausfordert, uns sozusagen in einer Einleitung mit diesem Buch beschäftigen, und dann wollen wir diese Herausforderung auch für uns selbst entdecken, unsere Aufforderung zum ungeteilten Leben. Und warum ich das, die Aufforderung oder die Herausforderung des ungeteilten Lebens betitelt, das werden wir im Laufe der Einleitung jetzt auch erkennen. Aber der Brief, wenn wir einmal unsere Bibeln dorthin aufschlagen, fängt an mit den Worten Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung, Gruß zuvor. Wer ist wohl dieser Jakobus? Außer dass er der Knecht Gottes und der Knecht des Herrn Jesus Christus ist, erfahren wir nicht sehr viel. So spekulieren wir also, wer dieser Jakobus wohl sein könnte. Aber der beste Kandidat ist kein anderer als der Bruder, der Halbbruder Jesu Christi, der sich nach seiner Auferstehung dann auch bekehrt hat, der in der Kirchengeschichte eingegangen ist unter dem Titel Jakobus der Gerechte. Jakobus der Gerechte, der jetzt hier nicht seine Identität als Bruder, Halbbruder Jesu offenlegt, genauso wie der Judas es dann in dem Judasbrief auch nicht tut, sondern sich ganz einfach nur Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus nennt, weil das letztendlich viel entscheidender war, dass er zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gefunden hat, als dass er hier über seine Familienbeziehung zu Jesus spricht und meint, dass ihm das Autorität gibt. Dieser Halbbruder Jesu ist dann später zu einem der leitenden Ältesten in der Gemeinde in Jerusalem geworden. In Apostelgeschichte 15 lesen wir von diesem Konzil in Jerusalem, und da war er einer der prägenden und einer der leitenden Brüder, der hier sich damit beschäftigt hat, wie jetzt die Heidenchristen und die Judenchristen in Gemeinden zusammengeführt werden können. Und genau diese Themen, dieses Ringen, diese Brücke zu bauen zwischen dem Alten Testament und dem, was Gott dort von uns fordert, mit dem neutestamentlichen Glauben und all dem, was Jesus jetzt für Veränderungen gebracht hat durch sein Heilswerk für das Volk Gottes, diese Gedanken kommen ja auch in diesem Brief vor, und damit werden wir uns ausführlich besonders in dem Vortrag von Bruder Nestvogel dann heute Nachmittag beschäftigen, wenn es um das Zusammenspiel von Glauben und Werken geht. In der Galaterbrief Kapitel 2, Vers 9 wird er dann zusammen mit Petrus und Johannes als Säule in der Gemeinde von Jerusalem bezeichnet. Er war ein prägender Bruder, aber er war auch ein Märtyrer, denn 62 nach Christus ist er schon auf brutalste Art und Weise gestorben. Die Bibel berichtet uns darüber nicht viel, aber Eusebius, der genauso wie auch Josephus ausführlich über Jakobus den Gerechten geschrieben hat, schildert, wie sie versucht haben, Jakobus von der Zinne eines hohen Gebäudes, ich weiß gar nicht, ob das der Tempel war, herunterzustoßen, und er ist heruntergefallen und war immer noch nicht tot. Dann haben sie ihn gesteinigt, er war immer noch nicht tot, und dann hat jemand einfach mit einer Holzlatte ihn erschlagen. Und in diesen letzten Minuten seines Lebens soll er noch innigst für die gebetet haben, genauso wie auch der Stephanus für diejenigen, die ihm das Leben nehmen wollten. Er war wahrhaftig ein gerechter, ein heiliger Mensch, wenn wir hier auch den Zeugnissen von Josephus und Eusebius Glauben schenken. Es gibt sicherlich auch einige Argumente, die dafür aufgebracht werden, dass dieser Jakobus, der Halbbruder Jesu, der Jakobus der Gerechte, diesen Brief nicht geschrieben haben kann. Und in der Fragezeit können wir uns gerne darüber Gedanken machen, wenn also jemand von Ihnen bezweifelt, dass Jakobus, der Halbbruder, nicht der richtige Kandidat ist, dann können wir das gerne in der Fragestunde versuchen aufzugreifen. Aber hier in der Gliederung nenne ich diesen Jakobus nicht nur Jakobus den Gerechten, sondern auch Jakobus den Weisheitslehrer. Und das bringt uns ein bisschen zu der Gattung dieses Briefes. Wir nennen es den Jakobusbrief, und tatsächlich, wenn wir diesen ersten Vers betrachten, sieht es so aus, als ob hier tatsächlich wir es mit einem Brief zu tun haben, wo der Autor, der Verfasser sich erst einmal vorstellt und dann die Adressaten nennt. Aber ab Vers 2 wird es dann alles ganz anders, als wir es vielleicht in den Briefen von Jakobus gewöhnt sind. Von da ist es nicht wirklich ein Brief. Wir können schon fast sagen, dass es eher ein Weisheitsbuch ist. Dieses Buch ist sehr ähnlich wie die Sprüche. Es ist ein Buch gefüllt mit lauter Imperativen. In diesen 108 Versen haben wir über 50 Aufforderungen, etwas zu tun, Imperative. Dem Stil nach könnte man sagen, dieses Buch ähnelt eher einer griechischen Form der Satire, der sogenannten Schmährede. Denn Jakobus gebraucht hier viele Metaphern, viele Bilder aus der Natur. Wir könnten heute Morgen ganz unterschiedliche Bilder hier einleitend erwähnen, aber im Laufe des Tages, wenn wir jetzt durch den Jakobusbrief durchlesen, sehen wir immer wieder, dass er sehr bildhaft redet. Er hat laute Anspielungen auf Personen im Alten Testament. Da ist der Hiob, da sind die Propheten, da ist dann morgen das Gebet des Elias. Er redet auf eine Art und Weise, wo manchmal man sich fragt, mit wem redet er hier eigentlich? Ja, plötzlich redet er uns an und sagt, du meinst, du hättest Glauben? Dann zeig's mir doch. Herausfordernd, teilweise richtig rau, wenn er uns dann hier in Kapitel 2, Vers 20 sagt, du törichter Mensch, der Glaube ohne Werke ist tot. All das ähnelt eben dieser Schmährede. Aber insgesamt, wie gesagt, ist er ein Weisheitslehrer. Was er will, was er erreichen will mit diesem Buch, ist, dass er uns die Weisheit Gottes für unser tagtägliches Leben, dass er uns die nahelegt. Wenn wir diesen einleitenden Vers lesen, erfahren wir jedoch nicht nur, wer der Verfasser ist, Jakobus, der Halbbruder Jesu, sondern dann nennt er die Adressaten als an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Es gibt viele Hinweise darauf, dass wir diese Worte sehr wortwörtlich nehmen sollten. Dass er wirklich diesen Brief, diese Schmährede, diese Weisheitssprüche geschrieben hat an Judenchristen, die in der Zerstreuung, also in der Diaspora, lebten. Dieser Gedanke, dass er der Älteste, einer der Hauptältesten, einer der Leiter der Gemeinde in Jerusalem war, passt sehr gut dazu, denn wir wissen, schon bald kam die Verfolgung, wo viele der Judenchristen Jerusalem verlassen mussten und jetzt in Kleinasien sich eine neue Heimat aufgebaut haben. Und so können diese 12 Stämme in der Zerstreuung sich tatsächlich darauf beziehen, dass jetzt diese Judenchristen hier weit der Heimat lebten und ihr geliebter Ältester jetzt hier einen Brief an sie schreibt, diese Worte an sie schreibt, um sie zu ermutigen, sie zu ermahnen, wenn er auch nicht in Person, Sonntag für Sonntag, sie anweisen kann in dem Wort Gottes, dass er durch diesen Brief sie anspricht. 12 Stämme in der Zerstreuung in der Diaspora ist nicht der einzige jüdische Begriff, die einzige jüdische Bezeichnung, die wir hier in diesem Brief haben. In Kapitel 2, Vers 2 ist die Rede von den Reichen und den Armen und der Ansehen der Person im Zusammenhang, wenn ihr in eure Versammlung kommt. Das ist das Wort Synagoge, wenn ihr in die Synagoge kommt. Auch das könnte ein Hinweis darauf sein, dass es tatsächlich hier sich um Judenchristen handelt. Allgemein werden wir in diesen Tagen viele alttestamentliche Bezüge sehen. Da ist zum einen der starke Monotheismus. Auch die Dämonen glauben, es gibt nur einen Gott. Ja, diese Worte aus dem 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4. Höre, o Israel, der Herr, er ist nur der eine. Wir sehen immer wieder einen Bezug zum Gesetz, zu der Tora, die hier sehr hoch gehalten wird, die hier den Lesern vorgehalten wird, nicht in Bezug auf das rituelle Gesetz, sondern auf das moralische Gesetz, dass sie Gottes Wort auch jetzt noch für sie Anweisung ist zu einem heiligen Leben. Und da finden wir insbesondere in diesem Buch den Bezug zum 3. Mose, Kapitel 19. 3. Mose, Kapitel 19 ist das Kapitel, wo wir diesen Vers finden, den er auch Jesus einem jungen Pharisäer vorhält, der ihn fragt, was ist das wichtigste Gesetz? Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dieses Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, kommt hier aus dem 3. Mose, Kapitel 19. Und insgesamt können wir mindestens 6 Bezüge zwischen den Worten Jakobus und 3. Mose Kapitel 19, diesem Kernstück, Herzstück des Gesetzes, wenn man so sagen will, herstellen. Und so finden wir zum Beispiel im 3. Mose auch vieles über Zorn und über Umgang mit dem Nächsten und Hochachtung des Nächsten, alles Themen, die dann auch Jakobus hier in Angriff nimmt. Aber er gebraucht neben Bildern und Personen aus Bezüge aus dem Alten Testament, den Hiob oder die Propheten oder Elia, redet er dann auch in Kapitel 4, Vers 4, wie wir heute Abend sehen werden, zu den Adressaten, zu den Empfängern dieses Briefes, als er nennt sie ihr Ehebrecherinnen. Normalerweise sind es ja die maskulinen, die männlichen Formen, wo wir sagen, warum sollen die Frauen sich da mit einbezogen fühlen? Und hier benutzt er aber jetzt feminin. Ja, er nennt seine Empfänger des Briefes ihr Ehebrecherinnen. Ja, sollen die Männer sich da auch angesprochen fühlen? Was meint er damit? Und viele Übersetzer, wie wir heute Abend sehen, werden ringen damit. Wie sollen wir dieses feminine Wort hier übersetzen? Tatsache ist, damit bezieht Jakobus sich auf ein alttestamentliches Bild, wo das Volk Gottes als die Braut Gottes dargestellt wird, die Ehebruch mit Gott, ihrem Bundesgott, betreibt. Und so sehen wir viele Bilder, viele Metaphern, die hier aus dem Alten Testament aufgegriffen wurden. Insgesamt könnten wir auch feststellen, dass viel der jüdischen Weisheitsliteratur, die zwischen den beiden Testamenten geschrieben wurden, hier in diesem Buch aufgegriffen wird. Also ein sehr jüdisches, zwischentestamentliches Milieu, was tatsächlich ein Beleg dafür wäre, dass die Adressaten hauptsächlich Judenchristen sind, also Christen, die wirklich sehr vertraut waren mit dem Alten Testament und mit diesem Übergang zwischen dem Alten und dem Neuen Testament genau in der Spannung auch leben. Ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, wie diese Juden, Christen, in der Verfolgung fern der Heimat gelebt haben. Stellen Sie sich vor, dass Sie jetzt plötzlich in ein fernes Land, vielleicht nach Südamerika oder nach Afrika fliehen müssten und sich dort eine neue Existenz aufbauen müssten. Vielleicht nochmal ganz von vorne anfangen, irgendwo vielleicht bei einem Bauern sich anheuern lassen. Und da können wir uns das vorstellen, dass man vielleicht, weil man eben so notgedrungen jeden Job annimmt, auch ausgenutzt wird. Stellen Sie sich vor, Sie sind Christen und niemand hat irgendeine Ahnung, was es heißt, Christ zu sein. Sie werden letztendlich verspottet als jemand, der Teil einer Sekte ist. In der Verfolgung zu leben, hat sehr viel Druck mit sich gebracht, sehr viel Anfechtung mit sich gebracht. Und genau dem Bild begegnen wir in diesem Buch. Es sind Menschen, die am tagtäglichen Leben an den Dingen, die für uns selbstverständlich wären, verzweifeln und fast eingehen. Sie waren fern der Heimat, wo sie betreut wurden von den Ältesten wie Jakobus und anderen Brüdern und versuchten jetzt ganz in ihren kleinen Hausgemeinden, ich will mal fast sagen, auf eigene Faust das Christsein, was noch so jung war, bis zu dem Zeitpunkt hinzubekommen. Und es hat auch viele Streitigkeiten mit sich gebracht, Uneinigkeiten. Es hat mit sich gebracht, dass vielleicht auch diejenigen, die jetzt in der Verfolgung sich wiederfanden, sich gesagt haben, was soll's? Ich glaube, ich gehe wieder zurück in die Welt. Es war eine wahnsinnige Spannung, die sie ertragen mussten, gefüllt von Armut, Verfolgung und Streitigkeiten. Und es ist jetzt zu diesen in der Diaspora lebenden Heiden, Juden-Christen, dass Jakobus sie auffordert und sagt, bleibt bei der Sache. Werft diesen Glauben nicht weg und vor allen Dingen lebt ein Leben, was dem, was ihr gelernt habt, dem, was ihr empfangen habt in Jesus Christus entspricht. Seid keine Doppelköpfe. Lebt kein Leben, wo ihr einen Spagat macht und versucht, sowohl das Christsein als auch das Leben in dieser Welt irgendwo miteinander zu vereinbaren. Warum sage ich das so? Der Gedanke, der Schlüsselgedanke, der dieses ganze Buch zusammenhält, ja, man kann sagen, die Prämisse des Jakobus, mit der er jetzt diese unterschiedlichen Probleme, die die Judenchristen in der Diaspora hatten, anspricht, diese Prämisse ist, dass die Christen ein ungeteiltes Leben in ihrer Beziehung zu dem Herrn leben sollten. Wir können letztendlich sagen, dieses Buch präsentiert uns die Weisheit eines ungeteilten Lebens. Paulus, Petrus, Judas, Johannes, ein jeder von diesen Aposteln, von diesen Schreibern der biblischen Bücher, geht das christliche Leben mit ganz unterschiedlichen Prämissen an. Nun, wenn wir uns anschauen, wie Jakobus das christliche Leben beschreibt, was, sag ich mal, so seine Metanarrative, sein großes Bild ist, in dem dann das Evangelium irgendwo reinpasst, dann ist zuerst einmal, dass er das christliche Leben sich vorstellt oder dass er das christliche Leben beschreibt als ein Leben, was auf ein klares Ziel hin gelebt wird. Schauen wir hier zum Beispiel mal in Kapitel 1, Vers 4. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und ganz seid und es euch an nichts mangle. Das Ziel des christlichen Lebens, wie Jakobus es beschreibt, ist die Vollkommenheit und die Seligkeit. Gott hat für den Gläubigen ein klares Ziel gesetzt, nämlich, dass er das Vollkommensein, dass er eine volle Reife erreicht. Dieses vollkommen gereift und komplett sein wird hier im ersten Kapitel, wie wir gleich sehen werden, im Rahmen der Prüfungen und des Leids und was die Prüfung und das Leid dazu beitragen soll, beschrieben. Wenn wir vielleicht dann mal weiterlesen in Vers 12 und wir kommen gleich noch zu den Versen dazwischen natürlich. Das soll jetzt nur einleiten, kurz, um uns einige Eckpunkte zu geben, für dieses Buch präsentiert werden. So heißt es hier in Kapitel 1, Vers 12, selig ist der Mann, der die Anfechtungen erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Jakobus gebraucht hier das Wort, selig ist der Mann. Auch das ist schon Teil dieses Vollkommenen, dieses Reifwerdens im Leben, schon hier auf Erden. Aber letztendlich sehen wir, mündet das ganze Leben dann in dem Vollkommensein, wenn wir die Krone des Lebens empfangen. Wenn wir das ewige Leben antreten. Ein Leben in einem neuen Körper, in einem auferstandenen Körper, in einem vollkommenen Körper, wo wir dann für alle Ewigkeit in der Gegenwart Gottes als vollkommen geheiligte und reine Menschen in Gottes Gegenwart leben. Wir sehen also hier dieses Bild, dass wir auf ein Ziel hinarbeiten und uns hinbewegen und auf ein Ziel hinleben, wo wir mehr und mehr in Vorbereitung auf dieses Vollkommensein, auch hier schon auf Erden, vollkommen werden, was sich in diesem Begriff selig ausdrückt. Auch in Kapitel 1, Vers 25 gebraucht Jakobus dann noch einmal dieses Wort selig, wenn er sagt, wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. Auch hier wieder, also die Aufforderung, dass wir schon in diesem Leben selig werden in unserem Tun. Dieses Wort selig erinnert uns an die Bergpredigt. Und tatsächlich können wir in diesem Brief mindestens 17 Bezüge zur Bergpredigt herstellen. Zu Lebzeiten Jesu hatte Jakobus noch kein Interesse wirklich an der Lehre Jesu, aber als er dann zum Glauben gekommen ist, muss er sehr vertraut gewesen sein mit dieser Lehre, mit der Bergpredigt Jesu. Es gibt mindestens 8 Bezüge zu der Seligpreisung. Und so greift er genau das auf, was Jesus gelehrt hat über selig ist der Mensch, der. Schon hier auf Erden also, diese Seligkeit zu erlangen und anzustreben, hinzuleben, darauf, dass wir die Krone des ewigen Lebens erhalten, das ist das Ziel, was Jakobus jetzt hier den Empfängern des Briefes vor Augen hält. Dass sie jetzt schon alles dran legen, dass schon in diesem Leben sie sich vorbereiten auf dieses Vollkommensein. Auch sicher werden wir in diesem Leben dieses Vollkommensein nie voll erreichen und doch bereiten wir uns vor und ordnen auch die Ereignisse unseres Lebens, die Anfechtungen, wie wir gleich sehen werden, ein und sagen, ja, ich will meine Anfechtungen und die Probleme meines Lebens auch angesichts dieses Ziels, das Gott für mich gesetzt hat, betrachten und einordnen. Aber wir sehen nicht nur, sieht er hier das Ziel des christlichen Lebens in der Vollkommenheit und Seligkeit, sondern das Fundament des christlichen Lebens sieht er als das, was durch das vollkommene Evangelium uns geschenkt wurde in einer Lebenserneuerung. Der Gott, der uns zu einem Leben in der Vollkommenheit berufen hat, hat uns jetzt nicht einfach aufgefordert, seid vollkommen, sondern das ist ja genau die Botschaft des Evangeliums, dass Gott es ist, der in uns wirkt, hin zu dieser Vollkommenheit. Dass es Gott ist, der durch sein Wort zu uns spricht und in uns neues Leben schafft. Da lesen wir hier in Vers 17 und 18 aus dem ersten Kapitel. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe sein. Wir sind alle vertraut mit den ersten Worten der Bibel im ersten Buch Mose. Gott sprach und es wurde. Immer wieder lesen wir, wie Gott sprach. Und genauso heißt es jetzt hier, Gott hat noch einmal gesprochen. Gott hat Worte der Wahrheit gesprochen. Und genauso wie Leben entstand, als Gott damals bei der Schöpfung gesprochen hat, so entsteht auch jetzt, heute noch Leben, wenn Gott spricht. Das Lied, was die Jugendlichen für uns gesungen haben, Worte der Liebe, die an dich adressiert sind. Es sind diese Worte des Evangeliums, dass wenn wir sie hören, sie unser Leben ganz neu ausrichten. Es ist nicht nur etwas Mentales, dass diese Worte zu sprechen, sondern durch die Wirkung des Wort und des Geistes hat Gott in an jedem von uns, wenn wir zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen sind, für eine neue Schöpfung gesorgt, dass wir zu einer Teil der neuen Schöpfung Gottes werden. Dass wir die Vergebung des Vaters in dem Evangelium hören, dass wir die Botschaft des neuen Lebens in Jesus Christus aufnehmen, dass wir die Botschaft aufnehmen, dass wir durch das Wirken des Heiligen Geistes Teil einer neuen Schöpfung geworden sind. Und das ist das Fundament. Das ist das Fundament, wo an das jetzt Jakobus seine Leser erinnert und sagt, dieses Wort ist zu euch gekommen. Dann sagt er jetzt, lebt danach. Lasst diesem Wort des Evangeliums freien Lauf in eurem Leben. Lasst dieses Wort des Evangeliums euer Leben gestalten. Und das bringt uns zu diesem dritten Punkt hier, worauf in dieser Prämisse, in der Jakobus jetzt all das, was er anspricht in diesem Brief, unterordnet und einordnet. Und das ist, dass er hier die Herausforderung des christlichen Lebens anspricht, nämlich dass der Gläubige, der von Gott dieses Ziel gesetzt bekommen hat, dass er die Vollkommenheit anstrebt, der von Gott eine Lebenserneuerung als ein Fundament erhalten hat, um dieses Ziel zu erreichen, dass dieser Christ jetzt aufgefordert wird. Jetzt lebe ungeteilten Herzens genau auf dieses Ziel hin. Die Herausforderung des christlichen Lebens ist die vollkommene und ungeteilte Ausrichtung unseres Lebens auf dieses Ziel hin. Jakobus gebraucht in diesem Brief zweimal ein Wort, was sonst nirgendwo in der Bibel erscheint. Das griechische Wort dipsychos. Und selbst diejenigen, die nicht viel Griechisch können, könnten sich vorstellen, was wohl hinter diesem Wort dipsychos steht. Die, zwei, psychos, Seele, Herz, Psyche, was auch immer, irgendwas da im Inneren des Menschen, ja. Er sagt also, seid nicht doppelherzig. Seid nicht Menschen mit zwei Seelen, die in unterschiedliche Richtungen zehren. Übersetzt bekommen wir es dann bei Luther in Kapitel 1, Vers 8, dieses Wort. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Und in Kapitel 4, Vers 8 übersetzt er dieses Wort, die Psychos, dann nicht als Zweifler, sondern als Wankelmütigen. Reinigt die Hände, ihr Sünder, Kapitel 4, Vers 8, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Ihr Unentschlossenen, ihr Zögerlichen, ihr Menschen mit zwei Seelen, wie die Einheitsübersetzung es übersetzt, oder Schlachter, ihr, die ihr geteilten Herzens seid. Und das ist die Herausforderung dieses Briefes. Lebt nicht ein Leben mit zwei Herzen, mit zwei Seelen, sondern ungeteilten Herzens lasst euch ganz auf dieses Wort der Wahrheit, auf das Evangelium, auf die Lebenserneuerung, die Jesus euch gebracht hat, ein. Lebt auf der Basis dieses Fundamentes. Ich bin kein Kartenspieler, aber wenn ich an diesen Begriff, die Psychos hier bei Jakobus denke, ja, musste ich denken an ein Spiel, was ich gehört habe, dass mein Onkel das öfters mal spielt, Doppelkopf. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal Doppelkopf gespielt hat. Ich habe mal gegoogelt und Es ist ein Kartenspiel, was man mit 48 Karten spielt, also mit zwei Decks. Daraus schließe ich, dass ein Deck 24 Karten haben muss. Und das bedeutet also, es gibt von jeder Karte zwei. Wie bei jedem Kartenspiel versucht man, so viele Stiche zu holen wie nur möglich. Pik ist in diesem Falle Trumpf. Und bisher ist es wie jedes andere Kartenspiel. Aber jetzt wird es interessant, denn die vier Spieler um einen Tisch wissen nicht genau, wer jetzt der Partner ist, mit wem ich zusammen spiele. Erst wenn die Herz-Dame ausgespielt wird, finden wir heraus, welche beiden Spieler in dieser Runde zusammen spielen. Das bedeutet also, durch das ganze Spiel hindurch halte ich alle meine Optionen offen. Ist der, der oder der mein Partner? Und erst dann, wenn die Herz-Dame gespielt wird, finden wir wirklich heraus, wer zu wem gehört. Ich denke, genau so fordert Jakobus jetzt die Gläubigen heraus und sagt, haltet euch nicht alle Optionen offen. Ihr gehört Jesus Christus an, er hat neues Leben in euch geschafft, das ist das, was ihr bekennt, und jetzt lebt diesem Bekenntnis entsprechend. Wenn man sich die Pinnwand da draußen anschaut, den Aushang, sieht man, dass hier in der Gemeinde viel geheiratet wird. Kein Wunder, dass hier viele Jugendliche sind. Klingt interessant, diese Gemeinde. Und da fällt mir ein interessantes Sprichwort zu ein. Du kannst nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Und genau das sehen wir auch hier. Ja, ich kann nicht an zwei Orten zur gleichen Zeit sein. Es gibt, glaube ich, irgendeinen Film aus Hollywood, wo eine Schauspielerin tatsächlich den ganzen Abend zwischen zwei Hochzeiten hin und her rennt. Aber im wirklichen Leben funktioniert das nicht. Ja, ich muss mich für das eine oder das andere entscheiden. Und da sehen wir, dass letztendlich das eine das andere ausschließt. Wenn ich mir beide Optionen offen halte, dann zeigt das, dass ich nicht ganz mich für die Option Jesus Christus entschieden habe. Ja? Und wir sehen also in diesem Buch, letztendlich geht es nicht darum, gut, ich bin Christ und jetzt muss ich nur versuchen, ernsthaft zu sein, sondern zu sehen, dass ich das wirklich auslebe und nicht doppelherzig bin, sondern es ist eine Ermahnung an uns. Hör zu, wenn du momentan die falschen Optionen für dich wählst, dann zeigt das, dass dein Glaube bisher nur ein Scheinglaube war. Denn das eine schließt das andere aus. Wir sehen also, es ist eine Ermahnung, eine Weisheit, lebe das, was du bekennst zu sein, und zum anderen prüfe, ob du wirklich diesen Glauben, dieses neue Leben in Christus ergriffen hast. Das ist also die Prämisse, unter der wir dieses ganze Buch betrachten. Wir sehen, es ist also Jakobus der Gerechte, Jakobus der Weisheitslehrer, der hier jetzt seine Leser zum ungeteilten Leben auffordert und herausfordert. Und diese Aufforderung wendet er jetzt auf ganz praktische Dinge, mit denen die Juden, Christen in der Diaspora, in der Zerstreuung gerungen haben. Wie gehe ich mit den Anfechtungen, mit den Problemen, mit den Niederlagen, mit den Rückschlägen meines Lebens um? Wie ordne ich die ein, angesichts dieses Lebens, dieses Ziels, das Gott für einen jeden der Nachfolger Jesu Christi gesetzt hat? Was bedeutet dieses ungeteilte Leben für meinen Umgang mit denen, die Not leiden, die notbedürftig sind? Was bedeutet dieses ungeteilte Leben und dieses Ziel, dieses Fundament, diese Herausforderung des christlichen Lebens für meinen Gebrauch meiner Zunge, für den Streit, den wir in unserer Gemeinde vorfinden? Was bedeutet es für den Umgang mit den materiellen Dingen dieser Welt? Diese ganz praktischen Dinge spricht Jakobus jetzt hier an.